Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung. Mein Name ist Uwe Schröder, ich bin Ernährungswissenschaftler hier am Deutschen Institut für Sporternährung und auch im Vorstand des Deutschen Instituts. Ich freue mich, heute einen wahnsinnig interessanten Gast am Mikrofon zu haben, nämlich den Dr. Uli Kau, Facharzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin. Uli Kau ist seit 2006 leitender Verbandsarzt des Deutschen Ruderverbandes und auch noch Verbandsarzt des Deutschen Boxsportverbandes, war mehrfach Arzt der Deutschen Olympiamannschaft, ist sportmedizinischer Referent und Lehrbeauftragter an der Universität Mainz, hält Vorträge und führt auch Trainerschulungen durch. Was habe ich alles vergessen, Uli?
Ach, ist nicht so wichtig. Ich denke, wir sind ja eher Underdog und wir versuchen jetzt oder ich versuche jetzt in meinem Bereich, in meinen Möglichkeiten schon seit 20 Jahren, also in Deutschland nachher betreue ich schon seit 2002, sind jetzt 20 Jahre genau, optimal zu betreuen und aber auch natürlich so die gesamte Situation des Sportlers zu betreuen und nicht nur einfach so, dass er gesund ist, sondern eine optimale Leistung bringt und natürlich auch von der Psyche her und auch sein ganzes Umfeld mit zu betreuen.
Ganzes Umfeld, das ist ein Riesenbereich. Ich denke, da fällt neben dem klassischen Sportmedizin vielleicht auch noch so Sachen wie Ernährung, Schlaf, Schlafhygiene mit rein. Oder was verstehst du unter ganzes Umfeld?
Naja, wir arbeiten ja, deshalb hatte ich auch schon einen ganz interessanten Vortrag 2008 geschrieben, mal in die Sportärztezeitung, präventiv. Das heißt, wir arbeiten, betreuen wir natürlich den 24 Stunden rund um die Uhr. Das heißt natürlich heutzutage hauptsächlich mit Kommunikation oder Anrufen oder Sonstiges. Dann natürlich kurativ, aber vor allem präventiv. Und natürlich muss man auch immer zusehen, unter welchem Stress man zur Zeit der Sportler steht. Das ist natürlich häufig, haben die gerade Klausuren, wie läuft's jetzt persönlich, gibt's da Probleme? Und natürlich auch die ganzen Präventionsmaßnahmen, die wir durchführen können, sowohl im muskuloskeletalen System, natürlich auch im Immunsystem, Verhinderung von Infekten. Und natürlich ist ein Rädchen wie immer die Ernährungsmedizin, die auch für den Sportmediziner entscheidend ist.
Also unglaublich viele Aspekte und wir haben heute die Überschrift hier für unseren Podcast, wie läuft das im Leistungssport? Da wollen wir von dir eine ganze Menge erfahren, aber natürlich auch dann der Übertrag hin zu den vielen, vielen freizeitsportlich Aktiven, die aber ja auch an ihre individuelle Grenze gehen. Das heißt, viele sind natürlich nicht bei Olympischen Spielen dabei, bei Weltmeisterschaften, wo du dich eben oft rumtreibst und Athleten betreust, sondern gehen an ihre eigene Grenzen und haben dabei ähnliche Stressniveaus wie die betreuten Leistungssportler. Kann man das vergleichen?
Das kann man auf jeden Fall vergleichen. In meinen Praxen habe ich ja auch viele ambitionierte Hobbysportler, wobei ich natürlich immer versuche, gerade in der heutigen Zeit, wo viele doch unter Stress stehen und natürlich sind die auch alle so im Alter 30, 40 und natürlich im Beruf da ihren Mann stehen müssen, natürlich auch noch Familie haben, dass ich erstmal versuche, denen klarzumachen, dass Sport soll eigentlich erstmal Spaß machen für sie und im Sport soll man sich erstmal erholen, auch von dem ganzen Stress, von der Psyche und natürlich gibt's auch viele, die da natürlich Marathon oder Triathlon Wettbewerbe bestreiten.
Einer sitzt hier gegenüber.
Aber ja. Das ist man immer ein bisschen, aber das ist man dann immer so ein bisschen im Zwiespalt. Ne? Mhm. Man soll primär erstmal natürlich den Sport nutzen, um sich zu erholen, um runterzukommen, auch psychisch runterzukommen. Ne? Das ist so typisch im extensiven Ausdauertraining, einfach locker laufen eine Stunde und so gar nicht richtig bei denken. Das ist natürlich auch eine gute Erholungsmaßnahme.
Das wäre ja so vielleicht die Optimalvorstellung für den gesundheitsorientierten Sportler, die gesundheitsorientierte Sportlerin, die Sport betreibt, um ja Ausgleich zu schaffen, um ihren Lebensstil zu unterstützen und vor allem natürlich auch eine hohe Lebensqualität möglichst lange aufrechtzuerhalten. Aber das ist ja im Leistungssportbereich ein ganz anderer Aspekt. Wenn ihr unterwegs seid, welche Aspekte sind da so besonders wichtig im Bereich Ernährung, Bereich Regeneration, sportmedizinischer Betreuung?
Sportmedizinische Betreuung umfasst ja zunächst alle Punkte. Ne? Wir hatten mal so einen Kreis gebaut, wo natürlich anfängt, wie gesagt, Behandlung, kurativ, präventiv, Ernährungsmedizin, ja, Regeneration ist das alles Entscheidende. Ne? Zur Regeneration gehört natürlich im Rahmen der Ernährung natürlich Alkohol zu vermeiden und natürlich die Ernährung genau abzustimmen. Das sind alle so kleine Rädchen, die optimalisiert werden müssen. Das ist natürlich auch im Freizeitsport, der dann ambitionierter ist, versuchen wir das genauso zu regeln. Aber die sind dann natürlich auch manchmal ja sehr strukturiert, rufen schon morgens an, wie das Gewicht ist, was sie jetzt einnehmen sollen, also was für eine normale Ernährung. Da versucht man immer so, ja, immer so eine ganz, ganz klassischen, klassische Methode reinzubringen. Und das ist wie auch jetzt im Hochleistungssport erstmal im Bereich der Ernährung, dass man sagt, mitteleuropäische Ernährung. Aber natürlich reicht das für einen klassischen Hochleistungssportler, wie jetzt zum Beispiel beim Rudern. Wenn wir in einem Trainingslager sind, haben wir jetzt festgestellt durch unsere Trainingswissenschaftler, dass sie ungefähr 6.000 bis 7.000 Kalorien verbraucht. Man muss auch diese Kohlenhydrate und Eiweiße im richtigen Zusammenhang reinbringen und besonders natürlich irgendwelche Vitaminzusatzstoffe mit reinbringen. Und das alles Entscheidende eigentlich für den gesamten Betrieb ist, muss ich immer wieder sagen, und ist ja auch zunehmend jetzt auch im Kommen, die gesamte Darmflora. Und da passen wir natürlich auch immer genau auf.
Bleiben wir vielleicht noch kurz bei den Kohlenhydraten. Du hast es angesprochen, das ist ja so auch das Muskelbenzin des Sportlers. Man spricht so in der Bereich der Sporternährung ja aktuell von der Kohlenhydratperiodisierung, also der angepassten Kohlenhydratzufuhr, je nachdem, was am Tag so auf dem Trainingsplan steht. Wie weit wird das bei euch umgesetzt? Ich habe gesehen, ihr habt da auch spezielle Ernährungsexperten vor Ort und habt auch ein neues System im Bereich der Ernährung direkt in der Kantine dort mit am Olympiastützpunkt mit eingeführt.
Beim Rudern ist es natürlich schon so, man hat die Kohlenhydrate, also langkettige, mittelkettige, kurzkettige, wissen wir alle. Natürlich versucht man, die reinzubringen. Beim Boxen, gerade im Gewichtssportart, wo man versucht, jetzt noch in die Gewichtsklasse rein und rauszubringen, ist das Ganze noch ein bisschen diffiziler und schwieriger eigentlich.
Also da wird dann die Kohlenhydratzufuhr sehr genau gesteuert. Wird das grammgenau abgemessen oder wie läuft es?
Naja, man muss schon sehen, beim Boxen ist man froh, wenn man die Jungs und Mädels ein bisschen einfängt und denen natürlich das erstmal so erklärt, ihr braucht noch die Kohlenhydrate. Ja. So in früheren Jahren, ich habe ganz erfolgreiche Boxer schon von 2008, 2009, die gesagt haben, ich hätte ich mal früher gebraucht, ich hatte zu viel Gewicht, dann habe ich mich einfach 3 Tage ins Bett gelegt, nichts gegessen und getrunken, ne? 2 Tage oder 3 Tage vom Wettkampf und dann waren sie natürlich platt, ne? 4., 5. Runde war dann Feierabend.
Ja.
Da muss man die auch hinbringen. Wann habe ich mein Optimalgewicht? 1-2 Kilo kann ich noch über Wasser machen. Und dann haben wir natürlich auch schon manchmal Nahrungsergänzungsmittel, natürlich nur gebriefte von der Kölner Liste, wo man dann Kohlenhydrat-Eiweiß-Gemische nur zu den jeweiligen, dann, wenn die Energie gebraucht wird, nimmt. Mhm. Und natürlich abends dann natürlich klassisch Salat und natürlich unser Vitamin F, die fettlöslichen Vitamine, ne, und sowas.
Du hast gerade ein Stichwort schon genannt, Eiweiß, gerade in der Kraftausdauersportart wie im Rudern ja auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Naja, wir hatten auch da eine hohe Eiweißzufuhr, ne? Das heißt, wir könnten die Rumsteaks pro Tag gar nicht essen, die du brauchst, dann, wenn du 2-3 Gramm hast und hast noch einen Sportler von 100 Kilo, dann haben wir da 200-300 Gramm, wird natürlich auch manchmal substituiert, aber wir versuchen schon klassisch auch, das Vollei hat ja eine hohe biologische Wertigkeit oder auch Getreide mit Milch und solche Sachen. Oder früher die alte Kartoffel-Ei-Diät, die den Leberpatienten noch gegeben wurden in Frühzeit. So Sachen versuchen wir dann schon einfach mehr einzufordern. Ne? Und natürlich hatten wir wirklich auch über Supergood Food viele Sojaprodukte und solche Sachen, die natürlich noch viel spezialisierter darauf gewirkt haben.
Das heißt, da wird schon sehr genau darauf geachtet, dass das Eiweiß rund ums Training auch zur Verfügung steht, auch und gerade wenn Krafttrainingsphasen sind, dass dann erhöhter Eiweißanteil durch die Aktiven auch aufgenommen wird.
Ja, genau. Also da nimmt man dann doch mal die unverzweigten Aminosäurepräparate, die man dann doch mal mit zu einnimmt. Gerade wenn das, wenn man nach 2-mal am Tag vielleicht rudert und da noch eine Krafttraining-Einheit hat, das ist schon enorm. Da muss man einfach ein bisschen was zugeben. Aber primär war das so die letzten 2-3 Jahre, wo wir diese spezialisierten Nahrungsmittel hatten, auch gut darüber zu steuern, muss man auch sagen.
Ein Stichwort ist eben schon gefallen, Kölner Liste Nahrungsergänzungsmittel. Ich denke, im Hochleistungssport ohne geht nicht, oder?
Naja, das ist so. Wir versuchen ja jedem klarzumachen, erstmal normale mitteleuropäische Ernährung. Ja. Wir versuchen auch gerade im Deutschen Ruderverband, im Juniorensport gibt es schon mal keine Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Aber wenn es dann nun mal was sein muss, weil wir da natürlich auch verschiedene Typen haben, die doch energetisch was aufnehmen müssen, dann geht es natürlich nur über die Kölner Liste, Produkte von der Kölner Liste, das heißt die Firmen, die dort ihre Produkte vorstellen, die dann auch untersucht werden. Und man kann sogar in der Liste dann selbst die Chargennummer sehen. Das heißt, welche Charge man einkauft und die dann geprüft wurde. Nur darüber geht's. Und ansonsten ist natürlich jeder Athlet, ob im DRV oder DBV, man sagt immer, das wird nur nach Absprache mit mir meistens oder aber natürlich auch mit dem Trainer. Andere gehen natürlich auch über die Olympiastützpunkte, die aber genauso darauf achten.
Vielleicht, um das nochmal kurz herauszustellen, Kölner Liste ist eine Liste von der Deutschen Sporthochschule in Köln, Biochemielabor dort, auf der Präparate gelistet sind, die nach bestem Wissen und Gewissen und Untersuchungen der entsprechenden Labore dopingfrei sind. Das ist der, glaube ich, der Hintergrund der Kölner Liste. Ja. Und deshalb so von der Bedeutung her für Leistungssportler natürlich, die auch mal mit einer Dopingkontrolle rechnen müssen, von ganz, ganz hoher Evidenz.
Ja, klar. Außerdem wollen wir ja nicht irgendwelche Schadstoffe jetzt dem Sportler, dass der irgendwelche Schad- oder Dopingmittel oder sonst
was. Also ein absolutes Qualitätskriterium einfach.
Ja, absolut. Ja. Also es geht bei uns im olympischen Sport und eigentlich schlage ich das auch eigentlich, wenn ich Freizeitsportler habe, schlage ich den auch vor. Also wenn ihr dann nur mal was zu euch nehmt oder das ist ja auch häufig so, die dann doch ein, zwei Stunden Rad fahren oder die dann im Triathlon versuchen, was zu bringen, dass man dann auch sagt, okay, ihr nehmt dann irgendwelche Gels. Ja. Ne? Auch von den Firmen, die auf der Kölner Liste stehen, wo dann auch noch extra salted, also mit Salz natürlich ist, weil das bringt ja das Wasser in die Muskelzelle. Und natürlich, die auch meistens mittelkeitige Kohlenhydrate haben und dass man von Anfang an die natürlich schon reinschiebt und das auch übt im Training.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat sich ja, glaube ich, auch so hoffentlich inzwischen bis zu den Freizeitsportlerinnen und Sportlern durchgesprochen. Dieses Train the Gut, trainier den Darm. Ich muss also im Training schon das aufnehmen, was ich dann unter der Stressbelastung, sind wir wieder beim Punkt vom am Anfang, Stressbelastung, Wettkampf eben auch aufnehme. Nur dann habe ich die Gewähr, dass ich schnell laufe und zwar Richtung Ziel und nicht Richtung Dixie-Häuschen. Das hat dann oftmals Durchschlag Wirkung. Aber das wären jetzt so diese energetischen Präparate, von denen du eben gesprochen hast. Mhm. Was gibt es denn so an weiteren Nahrungsergänzungen, was ihr im Bereich des Leistungssports einsetzt?
Also das Entscheidende, habe ich ja schon gesagt, ist die Darmflora, die natürlich auch in den letzten Jahren total an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur für das Immunsystem, für die Regeneration, auch für die Leistungsfähigkeit. Und da gibt's nun mal das Mittel, was wir schon seit 2003 einsetzen. Aber das Mittel ist deshalb so gut, muss ich ganz klar sagen, weil es auf einer Hefebasis ist. Das heißt, die Hefe ist ja die, die Darmflora natürlich stützt, verbessert und die diese gute Darmflora aufbaut. Ja, haben wir natürlich, weil im Sport ganz viele saure Produkte entstehen, die dann natürlich auch wieder die Darmflora zerstören. Und die noch zusätzlich zu der Hefe praktisch dann die ganzen Elektrolyte oder Vitamine hat, die dann aber auch mittels dieser Hefe dann besser in das Blutsystem kommen. Ne? Und das ist natürlich klassisch die Sanocella, die wir schon seit 2003 im Deutschen Ruderverband benutzen.
Also das Sanocella zum Sportsline.
Die muss man gleich sagen, sage ich auch jedem Freizeitsportler, es schmeckt jetzt nicht so super. Ja, es ist einfach so, weil man die Hefe hat. Man muss natürlich auch im Hochsommer, obwohl das wird dann auch genommen von uns, muss man sie auch ein bisschen kühlen. Und es gibt wirklich viele Ruderer, die wirklich den ganzen Winter die durchnehmen und dann auch sagen, nicht nur A, von dem Immunsystem, das heißt, Infekte werden deutlich weniger, aber viele sagen auch, sie sind besser regeneriert. Die Regeneration ist besser und deshalb nehmen die Athleten die, ne? Das muss man ganz klar sagen.
Das ist ja, glaube ich, so mit ein entscheidender Aspekt. Die regenerativen Maßnahmen, also eine kurze, effektive Regeneration. Du hast eben von 3 Trainingseinheiten am Tag gesprochen. Da kommen die Hobbyathletinnen und Athleten meistens nicht hin, aber der eine oder andere fährt vielleicht zur Saisonvorbereitung ja auch mal nach Malle oder im Mittelmeerraum, um sich da auf die Saison vorzubereiten, wo ich dann auch mehr Trainingseinheiten habe. Das wäre dann auch so ein Einsatzpunkt auch für Freizeitsportler, wo man sowas mal ausprobieren kann.
Naja, klar, besonders auch im Winter, ne? Und besonders auch, wenn sie wirklich nach Mallorca fahren, jetzt so im Februar, März. Und dann ist es ja auch noch kalt, ne? Und man muss sagen, so die Kombination aus diesen Präparaten, gerade durch die Hefe und die Steuerung der Darmflora, die ja wirklich hocheffektiv und wichtig jetzt auch wirklich für uns geworden ist.
Okay, also das wäre jetzt Unterstützung Regeneration. Darmflora ist noch so ein Stichpunkt. Da wird ja oft von diesen Bakterien gesprochen und vor allem Probiotika. Also Probiotika sind die Bakterien. Was hältst du davon?
Ja, das ist natürlich auch, man muss sich vorstellen, Der Darm hat ja so Krypten und Zotten. Und wenn man den Darm auffasert, ist er so groß wie ein Fußballfeld. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Aber es kommt dadurch, dass natürlich die Zotten und die Krypten und die Zotten und dadurch natürlich unheimliche große Oberfläche entsteht. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man diese Oberfläche füttern will, damit die gesund bleibt, ne? Und da sind natürlich diese Probiotika sind auch manchmal ein bisschen Verruf gekommen und man, ja, weil es halt jetzt auf einmal ist alles probiotisch nur noch, ja. Aber man, ich finde schon jetzt eigentlich, dass gerade so diese Hefe und so, das ist ja genau diese Flora, die wir brauchen, die das schon noch optimiert fast.
Okay, also die Hefe ist dann aus deiner Sicht eben auch so eine Art, wie so ein Probiotikum zu sehen, das dann da sich einnistet und entsprechend unterstützt, genau. Es gibt ja auch richtige Probiotika-Präparate, da gibt's ja diese klassischen Joghurtgeschichten, die im Supermarkt verkauft werden, aber sowas wird von euch dann eher nicht verwendet.
Doch, das nehmen wir auch und es ist ja auch so, ich rede häufig mit dem Koch, gerade bei Weltcups oder sowas, vorher in den Hotels. Und dann ist natürlich so, muss man den mal erklären, im Sommer, da gibt's kein Eis, da gibt's kein Tiramisu, da gibt's kein rohes Ei und sowas, dann sollen sie lieber probiotische Joghurts hinstellen, ne, für den Nachtisch. Okay. Das machen wir dann schon noch zusätzlich, ne? Das heißt, man nimmt natürlich vielleicht noch seine Nutella und das noch dazu,
ja. Also wir arbeiten ja auch so ein bisschen hier und da mit dem einen oder anderen Sportler, Sportlerinnen und haben da eben auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade bei Sportlerinnen, da haben wir auch mit separaten Bakterienkulturen, unter anderem mit dem Darmflora Plus Select, Erfahrungen gemacht, weil man da einfach eine konstante Menge von Bakterien hat und unterschiedliche Bakterienstämme, dass man dann sehr, sehr gut mit einsetzen kann.
Das stimmt. Wir hatten auch einige, die wirklich beides einnehmen, ne? Und man muss ja auch sagen, gerade auch im Freizeitsport, selbst wenn ich einen Halbmarathon nur mache oder auch einen ganzen Marathon, ist eine so enorme Belastung. Aber wenn ich vorher meine Flora also richtig präpariert habe, ja, und ich krieg sowieso nur pro Stunde 500 Milliliter Flüssigkeit vielleicht rein, ne? Weil der Magen ja nicht mehr mitkriegt, weil das ganze Blut ist ja praktisch natürlich die Muskulatur oder versucht noch das Gehirn und die Niere irgendwo gescheit zu versorgen, ne, dann ist das enorm, was dieser Magen-Darm-Trakt, gerade wenn der Magen-Darm-Trakt, der muss richtig vorbereitet sein, um überhaupt eine optimale Leistungsfähigkeit auch zu erreichen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was vielen Aktiven vielleicht noch nicht so ganz klar ist. Das ist der klassische Warmacheffekt. Das Blut geht praktisch vom Körperkern in die Peripherie, in die Muskeln. Aber wenn es eben in den Muskeln ist, dann ist es nicht mehr im Darm. Und wenn ich gerade als Ausdauersportlerin, Ausdauersportler lange aktiv bin, sei es sogar im Training oder auch im Wettkampf, dann wird eben in dieser Zeit der Darm deutlich minder durchblutet. Und dann ist es wirklich wichtig, diese stabilisierte Darmwand zu haben. Wenn die nicht gut stabilisiert ist, spricht man vom durchlässigen Darm, dem Leaky Gut, so heißt das so schön neudeutsch.
Ja, genau. Ja,
und dann kommen da eben Substanzen ins Blut, die unter anderem Entzündungsprozesse hervorrufen können. Und deshalb ist aus unserer Sicht eben so wichtig, den Darm auf mehreren Ebenen zu stärken, einmal mit diesen Probiotika, teilweise eben auch mit Präbiotika. Und wo wir die Erfahrung gemacht haben, da wird dann oft der Begriff Ballaststoffe mit eingebracht. Absolut richtig. Nur bei Ballaststoffe denken ganz viele direkt an Vollkornprodukte. Jetzt bin ich als Ernährungswissenschaftler dazu verdammt, Vollkornprodukte immer gut zu finden. Aber die Erfahrung zeigt einfach bei Aktiven, die wirklich intensiv trainieren, Stressbelastung, vielleicht auch einen Beruf haben, dass man da mit Vollkornprodukten nicht immer auf der richtigen Seite liegt. Wie ist das bei euch? Wie siehst du das?
Naja, das ist immer so, dass man natürlich die goldene Mitte nimmt, obwohl wir primär eigentlich schon davon abgegangen sind und eigentlich morgens klassisch zum ersten Frühstück nur Müsli nehmen. Mit Milch und natürlich auch mit Joghurt dazu. Und dann zum zweiten Frühstück eher dann doch wieder versuchen, eher mal so Eier. Natürlich auch mal mit einem Brot oder Brötchen, aber jetzt nicht mehr so päpstlich nur noch sagen, wir sollen Ballaststoffe dazu nehmen. Ne? Das ist ein bisschen obsolet, glaube ich.
Ja, weil eben man unterscheidet ja heute diese zwei großen Bereiche der Ballaststoffe. Einmal die unlöslichen, eben die ich im Vollkorn habe, die dann diese gute Darmpassage für den Sitzmenschen wie mich hier im Büro bedeuten. Aber eben nicht für die, die sich sowieso viel körperlich bewegen. Und die Ballaststoffe, die dann die Bakterien wieder füttern, diese Präbiotika. Und da hat sich einfach gezeigt, dass die, zumindest aus unserer Erfahrung, oft nützlicher sind, weil sie eben nicht zu diesen Magen-Darm-Problemen führen, die viele Aktive eben auch haben.
Ja, besonders auch Ausdauersportler, auch Freizeitsportler. Und die, auch wenn sie wirklich mal gerade am Wochenende doch mal 2 Einheiten machen und auch längere Einheiten machen, dass sie doch nur ein leichtes Frühstück machen, dass sie doch eher nur vielleicht mal ihr Müsli nehmen und jetzt nicht versuchen, dann auch Vollkorn ohne Ende. Da sitzen die nur im Gebüsch rum, ne? Nachher, das ist hinderlich. Und natürlich geht ja auch mit jeder Durchfallpassage, geht natürlich auch wieder genau die gute Flora, die wir haben wollen, ab. Das ist natürlich auch, wenn sie Antibiotika nehmen oder sonstige Medikamente, muss man immer aufpassen, weil dann ist erstmal danach, muss man richtig auffüllen, dass die Flora wieder optimiert ist.
Ja, das ist ein wichtiger Bereich, also Darmflora, Mikrobiom, Mikrobiota nennt man das ja auch so schön aktuell, Unterstützung. Aber Immunsystem hatte ich auch schon angesprochen und dafür gehören für mich auch immer die Versorgung mit Obst, Gemüse. Ist aber gerade bei regelmäßig Trainierenden ja auch oft schwierig. Einerseits wegen dem zeitlichen Aspekt, aber andererseits auch wegen der Verträglichkeit. Wie haltet ihr das? Wie viel Portionen Obst, Gemüse werden da so regelmäßig oder sollten aus eurer Sicht da verzehrt werden im Leistungsbereich?
Ja, es gibt ja vom DOSB gab es ja mal die tolle Aktion 5-mal Obst am Tag. Ja, das Klassische. Aber das ist bei jedem verschieden. Es gibt schon Leute, die nehmen sich da 2-3 Äpfel immer mit und da klappt das. Ne? Bei den anderen ist das zu viel Säure. Ja, die anderen nehmen dann nur Weintrauben, weil sie süß sind. Ist auch nicht immer so sinnvoll. Da versucht natürlich schon zu jedem Essen mal ein Stück Obst, aber jetzt da nicht zu viel einfach aufzunehmen, muss man ganz klar sagen.
Also wer es nicht verträgt, braucht keine 5 am Tag. Habe ich das jetzt so rausgehört?
Nein. Also was immer gut ist und was auch gerade so, wenn Leute Probleme haben, die Banane, muss man wirklich sagen, Kaliumzufuhr, ne? Okay. Und natürlich auch ein bisschen ist als leichte Sache mit dem Müsli zusammen immer optimal.
Wir haben ja neben den Kohlenhydraten im Obst und den Säuren vielleicht auch, die du eben schon angesprochen hast, die dann nicht so günstig sind, aber auch diese sekundären Pflanzenstoffe, also Geruchsstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe, denen wird ja eine unglaubliche schützende Wirkung zugeschrieben. Diese schützende Wirkung geht gerade im Bereich des Sports ja auch darauf zurück, dass diese sekundären Pflanzenstoffe antioxidativ wirken sollen, also vor diesen freien Sauerstoffradikalen schützen. Jetzt zeigen sogar neueste Studien, dass sie eigentlich gar nicht per se antioxidativ wirken, sondern den Körper dazu animieren, antioxidative Schutzsysteme selber zu bilden, also deutlich besser wirken oder effektiver wirken als so manches Vitamin, was dann diese freien Sauerstoffradikale abfängt und nach Studien sogar den Trainingseffekt ein bisschen reduzieren kann. Habt ihr da so eine Vorgabe für diese sekundären Pflanzenstoffe? Gibt es da besondere Empfehlungen?
Also ich denke, wir sagen ja schon normale mitteleuropäische Ernährung, auch mehr so südeuropäisch, wo das natürlich auch vermehrt drin ist, ja. Und natürlich auch unheimlich viele Salate, wo die natürlich auch vorhanden sind, dass man dann wirklich auch versucht, diese ganzen oxidativen Stress, den wir hat, ja. Und es ist ja Wahnsinn, gerade bei uns im Kraftausdauersport, was da Laktat über einen Tag angehäuft wird und was dann auch wieder abgebaut werden muss, dass man natürlich da von der Ernährung zielgerecht einsteuert, das ist klar. Wir nehmen natürlich auch mal Produkte wie verschiedene andere Immunprodukte, wo die halt vermehrt drin sind. Und was wir auch mal eine Zeit lang auch genommen haben, was auch sehr gut gewirkt hat, ist natürlich diese Rote Beete. Das ist ja auch von der Firma Wolz, ja. Also die war auch super, die haben wir auch noch zusätzlich
genommen. Rote Beete ist ja auch gerade im Freizeitbereich so ein bisschen so ein Hype, dieser Nitratanteil, der auch die Leistung ja gerade bei weniger gut Trainierten ein bisschen unterstützen soll. Die kombiniert eben dieses Nitrat, sekundäre Pflanzenstoffe, ja, der rote Farbstoff zeigt das. Das ist natürlich auch geschmacklich wieder so eine Sache, wo nicht jeder unbedingt direkt mit kann.
Ja, es gibt ja andere Produkte, ne, wirklich auf dem Markt, viele, die süßlich schmecken, die super schmecken. Aber wenn wir jetzt schon seit fast 19 Jahren das haben und die Sportler wirklich sagen, nee, ich nehme das, weil ich merke irgendwie, es wird besser, auch von der Regeneration. Du musst ja auch über die Nacht regenerieren, wenn du da 3 Einheiten machst gerade im Trainingslager und dann brauchst du die Regeneration und abends versuchen wir die dann noch auch gerade unsere Therapeuten wieder alle zusammenzuflicken irgendwie, damit am nächsten Tag es weitergeht und dann braucht man diese Produkte. Und wenn da so eine große Akzeptanz ist, dann muss man schon sagen, irgendwie muss das doch was bringen und wirken. Ne?
Ja, gerade bei der Rote Beete ist auch eine Studienlage sogar so, dass man sagen kann, dass es da unterstützend wirkt. Die Prozesse sind relativ gut beschrieben. Mir kommt es nochmal so ein bisschen auf diese Gesamtheit der sekundären Pflanzenstoffe an, weil man die ja auch als Vitamine des 21. Jahrhunderts bezeichnet.
Ja.
Wir legen relativ großen Wert darauf, dass auch sportlich Aktive möglichst regelmäßig eben Gemüsesalat, du hast es angesprochen, verzehren. Wenn es nicht geschafft wird, ist auch unsere Empfehlung hier mal mit zum Beispiel Vitalkomplexen, also so ein Gemisch aus Obst und Gemüse einfach dann zu ergänzen, um sicher zu sein, dass ich diese sekundären Pflanzenstoffe bekomme.
Nee, wir haben ja auch dieses Vitalkomplex öfters genommen, obwohl da versuchen wir schon gnadenlos, man muss auch, ob jetzt im Rudern oder auch im Boxsport, die Leute schon darauf hinbringen, das ist logisch, dass man abends seinen Salat, ja, einen großen Salat isst, ja, und natürlich dann noch mit verschiedenen Ölen oder sonst was, ja, und das, da kann man natürlich auch dann seine Gurke und auch seine rote Beete reinmachen, ne? Natürlich haben wir das, ja, aber wir hatten auch von dem Vitalkomplex natürlich auch sehr oft schon genommen, ja, aber irgendwie der Hype liegt immer noch bei unserer Hefe Sanocella, die wir da wirklich im Jahr, weiß ich gar nicht, in welchen Mengen alles zur Verfügung stellen.
Die setzt ihr beim Rudern und auch beim Boxen ein?
Ja, beim Boxen jetzt weniger, muss man sagen. Ne? Also wir hatten es wirklich auch, dass jemand es bekommen hatten und auch natürlich eingenommen haben, aber es ist doch so klassisch, bei so einer Outdoor-Sportart wie Rudern ist es eigentlich dann doch die Infekthäufigkeit viel höher. Da wird es doch eigentlich, also da nehmen wir es echt sehr, sehr viel. Mhm. Also wenn man das so sieht in so einer Olympiamannschaft oder auch im Frauenriemenbereich, die letzten 4 Jahre haben wir es, glaube ich, durchgehend alle genommen.
Ja, Wahnsinn. Spricht eigentlich dafür, dass es sehr, sehr effektiv ist, sonst.
Ja, ja. Habe ich ja immer gesagt, ne, dafür, wie es schmeckt, ja, muss man aber wirklich sagen, aber das ist ja mit der Zeit, ist ja logisch, wenn man es immer nimmt, dann ist es auch wirklich gut.
Wir kommen jetzt hier so ein bisschen ja aus der Ernährungswissenschaft, da gibt es unglaublich viele Trends, ja, dann gibt es mal vegan, Keto, Low Carb, ja, dann, wie ist es bei euch?
Ja, na klar, es gibt schon, gerade, ja, auch im Hochleistungsbreitsportler, die wirklich auf das Vegetarische übergegangen sind, aufs Vegane, wo dann auch versucht wird in den Mensen, ne, also es gibt ja unsere 3 Leitstützpunkte, wo versucht wird dann über alternativ Soja und sonstige Präparate oder natürlich auch dann doch auch mal mit Nahrungsergänzungsmittel. Aber man muss sagen, das Gros ist es dann doch so, dass man diese klassische Ernährung zu sich nimmt. Aber man muss natürlich gerade im weiblichen Bereich, ja, bei den Frauen drauf achten, wenn die dann auch noch natürlich sich vegan ernähren, dass man da wirklich gut substituiert, auch natürlich immer wieder Blutabnahmen werden durchgeführt, wo natürlich das Ferritin, also der Eisenträger, ist ja ganz entscheidend, um den Sauerstoff von der Lunge überhaupt in den Muskel zu bringen, ne? Gesteuert auch noch wiederum vom TSH, also Schilddrüse wird auch zunehmend doch langsam jetzt auch die Wichtigkeit erkannt, so dass es auch, glaube ich, bei der DOSB Jahresüberprüfung der Blutentnahme jetzt vorhanden ist. Und ich glaube, diese ganzen Zusammenhänge versucht man auch im Trainingslager so denen weiterzubringen, die sich vegan und vegetarisch ernähren. Obwohl das natürlich schon meistens Sportler, die sich sehr, sehr viel Interesse haben und sich auch sehr kundig machen.
Ja, das habe ich auch, ne? Die Erfahrung gemacht, dass die sich in diesem Bereich dann rumtummeln, dann wirklich meistens sogar besser informiert sind, auch die bessere Lebensmittelauswahl haben als die klassischen Omnivoren. Aber ein Punkt, den fand ich jetzt eben noch interessant, Schilddrüse. Das wird, glaube ich, oft unterschätzt. Schilddrüse ist abhängig von dem Spurenelement Jod und Jod wird zwar in geringen Mengen, aber wir brauchen es auch täglich nur in geringen Mengen über den Schweiß mit ausgeschieden. Das heißt, wenn ich häufig aktiv bin, gerade Ausdauerathletinnen und Athleten, die wirklich stundenlang laufen, Fahrrad fahren, Triathlon machen, haben dann doch relevante Jodverluste. Wird es bei euch substituiert oder wie achtet ihr auf Jod?
Nee, das wird versucht halt in der Gesamternährung, ja. Jodhaltiges Speisesalz oder sonst was. Also das Salz ist sowieso ganz wichtig. Klar, für uns Ältere, die wir noch Bluthochdruck vielleicht haben, nicht, ne? Aber der Sportler, also wir hatten ja auch leider, wir bekommen ja auch das Wasser häufig im OSP gestellt. Dann ist das aber einmal natriumarmes Wasser. Das heißt, ja, es muss sowieso immer dann natürlich auch eine Prise Kochsalz ins Wasser rein. Ist so, ne? Nur das, ich brauche das Natriumchlorid, damit das Wasser in die Muskelzelle kommt und nicht dann auf einmal nur im basalen System ist. Ne? Das ist halt das Entscheidende. Da nimmt man halt jodhaltiges Speisesalz. Und wir prüfen dann schon auch mal gern immer mal den TSH, also den Schilddrüsenwert, in Verbindung natürlich auch gerade mit dem Ferritin, ne? Um zu sehen, das natürlich auch optimal dann der Sauerstoff. Man kann noch so ein tolles Lungenvolumen haben, weil die VO2 Max ist ja die Kerngröße der Leistungsdiagnostik. Bringt uns aber alles nichts, wenn der Sauerstoff nicht von der Lunge über das Blut in den Muskel reingelangt. Ne? wo der dann zum Beispiel ja mit den Kohlenhydraten zusammen paff die Energie bringt.
Ganz genau, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt im Bereich des Freizeitsports, vor allem im gesundheitsorientierten Freizeitsport. Da gibt es ja viele, die sagen, ich bin jetzt gar nicht leistungsorientiert unterwegs, aber machen sehr, sehr viel. Ja, fahren Fahrrad, gehen laufen, gehen ins Studio, kicken mit den Kindern. Da darf es dann auch gerne etwas salzhaltiger sein und da darf dann auch gerne mal etwas Salz mit ins Getränk rein rund um den Sport. Da habe ich die Erfahrung, dass viele, die wirklich sehr gesundheitsorientiert unterwegs sind, auch gerne mal sagen, ich lasse das Salz nochmal weg, Stichwort Bluthochdruck, und dann große Schweißverluste haben und dann in das reinkommen, was Otto-Normalverbraucherinnen und Emma-Normalverbraucherinnen oft nicht haben, nämlich eine Hyponatremie.
Ja,
also kann man so stehen lassen, oder?
Ja, das kann man schon so stehen lassen. Klar, wenn wir natürlich Bluthochdruck haben, sollten wir ein bisschen aufpassen, ne? Aber es gibt schon so gerade so 30, 40-Jährige, die doch sehr, sehr viel machen. Sage ich ja auch immer einbinden, ne? Natürlich mit dem Rad schon mal zur Arbeit fahren, ne? Selbst wenn es mal 15, 20 Kilometer sind, ne? Die schwitzen dann schon. Dann Trepp auf, Trepp ab natürlich. Dann am Abend doch mal einen Sport irgendwo im Verein und dann mit den Kindern noch mal was machen. Dann haben die und ein Blutdruck ist normal, dann müssen die sich wirklich substituieren mit Kochsalz. Gerade weil sie dann noch meinen, sie müssten vielleicht diese natriumarme Wasser zu sich nehmen, ist ja auch schlecht. Deshalb muss man schon sagen, man muss halt doch versuchen, Gerold Steiner, Rossbauer oder sonst was, wo genug drin ist.
Also Mineralwasser, wo drauf steht, für die Säuglingsernährung geeignet, ist für die Säuglingsernährung geeignet, aber nicht für sportliche Aktive.
Ja, genau, richtig.
Ja, wunderbar. So, wenn du jetzt sagen würdest, das machen die Leistungssportler, das ist aus der Erfahrung einfach gut und das sollten Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler auch unbedingt machen. Was wären da so ein paar Tipps? Wirklich so sehr praxisnah.
Also erstmal ganz normale mitteleuropäische Ernährung. Man sieht leider häufig auch im Freizeitsport, dass viel zu viel Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, die auch noch aus dem Internet bestellt werden. Das ist schon mal schlecht, ja. Dann natürlich wirklich das A und O ist die Darmflora. Man muss diese Darmflora aufbauen, durch was man es auch immer macht, ob man Probiotika nimmt, ob man sich gut ernährt, ne? Oder ob man dann vielleicht doch mal zu Sanozella greift, ne? Dass man wirklich zusieht, diese Flora, auch wenn man hat einen Infekt oder braucht ein Antibiotikum oder hat Nebenhöhlenentzündung, dass man immer zusieht, die Flora. Das ist das A und O auch für diese Freizeitsportler, die auch mal 10 Kilometer oder sowas laufen. Das ist das Entscheidende, ne? Die Regeneration natürlich auch über die Ernährung zu steuern und das eigentlich das Sinnvollste, was wir auch schon immer sagen, wie Sportärzte, der Schlaf, ne? Das ist halt das A und O, ne? 7 bis 8 Stunden Schlaf für die Regeneration und den Alkohol in Maßen. Das ist natürlich auch das alles Entscheidende, ne? Es gibt auch einige Freizeitsportler, muss ich wirklich sagen, die halt so, die sich natürlich dann über alles belesen und natürlich dann morgens schon 8 verschiedene Ergänzungsmittel und noch Kupfer und dass die das noch alles einnehmen und dann natürlich noch alle möglichen Vitamine. Da muss man ein bisschen vor Hypervitaminosen manchmal warnen, ne? Weil die versuchen das dann aufs Extremste zu machen. Ne? Sollte man ein bisschen aufpassen. Deshalb finde ich gerade so ein Präparat, was optimal ist, ist doch gut.
Das habe ich auch so die Erfahrung wirklich aus der Beratung, dass viele sagen, ich mache jetzt Sport, dann muss ich eben genau diese Nahrungsergänzungsmittel einschmeißen, aber fangen eben nicht bei dieser Basisernährung an, dass ich erstmal gucke, was esse ich 4-5 Mal am Tag und ist da erstmal das alles drin, was ich brauche. Dann kommen die Sportnahrungsprodukte obendrauf, also Gels, Riegel, Sportgetränke und dann kann ich eben auch schauen, was an Supplementen noch da ist, was vielleicht ganz gezielt noch zur Leistungsunterstützung, Regeneration mit dabei sein kann. Du hast eben angedeutet schon Sportlerinnen, Sportler, die zur Leistungsdiagnostik kommen. Gibt es da so ein paar Tipps noch einfach aus der unglaublich langen Praxis und Erfahrung? Was würdest du so Menschen, die regelmäßig aktiv sind, da raten?
Also was schon mal mega sinnvoll ist, leider ist die klassische Gesundheitsuntersuchung auf 3 Jahre gesetzt worden, nicht mehr auf 2 wie vorher. Wo wir auf jeden Fall auch immer noch die Schilddrüse und was dazu machen, ne, wenn es auch nicht unbedingt gefordert ist. Das ist wichtig, dass man so die Basis macht. Und natürlich ist es gerade auch jetzt nicht nur im Alter, sondern auch gerade nach Covid, ne, wo doch viele auch ihre Probleme haben, ist dann schon so, dass man eine EKG-Lungenfunktion auch ein Belastungs-EKG. Nicht jeder braucht gleich einen Herzultraschall, ja. Da muss man auch mal ein bisschen differenzieren. Aber dass man schon im Jahr, gerade wenn man seine 10, 12 Stunden die Woche oder 14 Stunden die Woche macht und natürlich auch auf ein paar Wettkämpfen mit teilnimmt, dass solche Atteste nicht über die Ladentheke beim Hausarzt gehen sollen, sondern dass man schon EKG, Lungenfunktion, Belastungs-EKG und natürlich auch mit dem Arzt mal spricht und natürlich eine normale körperliche Untersuchung durchführt.
Das dann einmal im Jahr, zweimal im Jahr?
Einmal im Jahr reicht das, ja. Was ich immer noch ganz wichtig finde zu sagen, weil wir sehr auf die Ernährung und so jetzt auf das gehen, der gesamte Bewegungsapparat, ne? Denn man sieht sofort, also ich mache ja auch manuelle Therapie und Chirotherapie, aber man sieht sofort Sehnenreizungen und sonstiges, natürlich auch gerade im Gewichtssport, wenn die Jungs abnehmen müssen, aber man sieht es einfach auch im Freizeitsport, wenn nicht eine gescheite Ernährung, wenn nicht eine gescheite Flüssigkeit zuführe, mit genug Kochsalz da ist, dann fangen die alle an mit ihren Ansatzschmerzen, Ansatzreizen und dann wird das Training, muss man wieder umstellen oder sie machen einfach immer weiter und denken gar nicht daran, dass der Körper natürlich auch diese Substrate braucht, die Substanz, ne? Wenn ich so viel verbrauche, muss so viel rein. Wenn ich so viele saure Produkte natürlich entwickle im Sport, müssen auch diese saure Produkte weggepuffert werden, ne? Und das, glaube ich, ist auch ganz entscheidend, dass viele mit dem muskuloskeletalen Apparat dann ihre Probleme bekommen, wenn die
Ich glaube,
Ernährung nicht stimmt und die
ja, also
Gesamtlage.
auch für mich jetzt nicht ein neuer, aber doch ein interessanter Aspekt, ich glaube, der wenig bisher auch im Fokus steht, ne? Dass man eben muskuläre Probleme, muskuloskeletal, alles, was auch mit Gelenke mit betrifft und solche Geschichten, dass das eben auch eine Ernährungskomponente im Hintergrund mit haben kann und auch scheinbar, so wie du es jetzt beschrieben hast, oft hat.
Ja, oft hat. Die Leute kommen dann mit Ansatzschmerzen, weil man dann fragt, dann, das ist natürlich dann auch, jetzt fahren die in Sommerurlaub, wow, jetzt kann ich mal jeden Tag morgens eine Stunde laufen gehen und so, ne? Dann wird abends trotzdem viel
Ja.
Alkohol getrunken und natürlich auch
Ja,
noch,
ist auch
ja, ist
klar.
halt immer so, ist ja auch Urlaub,
Ja.
verstehe ich ja. Aber dann kommen die nach 5, 6 Tagen und sind erstmal, haben typische Ansatzschmerzen oder Chondropathien, also an den Kniegelenken oder sonstiges, ne? Das kommt dann einfach, ne? Weil man einfach sich da überhaupt nicht mehr bemüht und auch Flüssigkeit, keine richtig gescheite Flüssigkeit
Wir hatten am
zuführt.
Anfang ein Stichwort, das auch zwischendrin ab und zu nochmal aufgetaucht ist, war das Stichwort Stress. Ich glaube, das ist allen bekannt, die neben einer ja, schulischen Ausbildung, Studium oder Beruf noch ein, ja, wie auch immer geartetes, leistungsorientiertes Training mit aufbauen. Gibt es da auch aus deiner Perspektive oder aus deiner Erfahrung einfach so ein paar Tipps, wo man sagt, was kann man jetzt gegen diesen Stress ganz konkret tun oder was hilft da, um diese Stressfaktoren in einem Maße zu haben, dass sie nicht wirklich schädigend sind?
Also ich versuche mit den Leuten bei der Leistungsdiagnostik ja auch immer mal so einen Plan zusammenzubauen, einen Jahresplan. Wo willst du hin? Was ist dein Zielwettkampf? Ne? Und dann fangen wir natürlich auch an und sagen, also wenn du da deinen Zielwettkampf hast, dann musst du aber auch mal 2 Wochen
Okay.
vorher Urlaub machen, ja? Und oder auch mit der Familie ruhig und versuchst das da einzubauen. Und wenn du da Stresssituationen hast, dann darf der Sport nur dazu da sein, sich zu erholen, ja? Also extensives Ausdauertraining, ganz locker und dann so wirklich runterkommen. Man muss gucken, wie passt es mit meinem Gesamtbild, mit meiner Arbeit, auch vielleicht mit der Familie natürlich immer. Wie baue ich das zusammen und wo kann ich dann da meine Wettkämpfe hinbauen und wie baue ich da drum herum? Das ist ganz entscheidend, glaube ich, ne? Und dann sage ich, lieber extensives Ausdauertraining, ein bisschen mehr machen, runterkommen, weil extensives Ausdauertraining ja A für die Kapillarisierung der Muskeln, für die VO2 Max ja auch ganz
Das wären jetzt
entscheidend
aber
sind.
überwiegend dann auch für die Leute, die im Ausdauersport aktiv sind. Ja, wenn ich sage jetzt zum Tennisspieler, ich gehe heute auf den Platz und er darf jetzt zweimal aufdotzen, dann hat der Gegner auch nicht viel Spaß dabei.
Nee, wenn ich natürlich, hab ja auch viele Fußballspieler und auch natürlich auch viele Tennisspieler. Natürlich, da muss man das so anders dahin bauen. Aber ich warne immer davor, ne? Die machen sich eine ganze Woche Stress und dann müssen sie unbedingt, das ist ja beim Rudern auch so, dann haben wir Masters-Ruderer, die fahren dann 500 Meter Rennen oder 5x1000 Meter Rennen noch und ab Montag geht's gleich wieder los. Also ich denke schon, der Sport muss man da richtig einbauen. Natürlich kann man die Ernährung alles dazu noch nehmen, ne? Aber man muss zusehen, dass der Stresslevel trotzdem runtergefahren wird. Und das kann man im Sport. Aber natürlich dann zu den Wettkämpfen muss man natürlich dann auch wieder Gas haben,
Also wenn
das
ich
ist klar,
das
ja.
mal so jetzt versuche, nicht zusammenzufassen, aber so für mich zu analysieren, heißt das, wenn du Stress hast, dann bitte nur einmal, entweder im Job oder beim Sport. Und wenn du dir den Sportstress leisten willst, weil ich mal wieder am Wettkampf teilnehmen will, dann sollte ich gucken, dass es rundherum passt, dass ich dort keinen Stress habe.
Ja, genau. Man müsste eigentlich mal nach so einem Marathon, früher Mainz-Marathon gibt es ja heute auch noch, ne? Wenn die Leute kommen, da hatte ich mir mal auch häufig einfach mal MRTs gemacht, einfach weil die alle Schmerzen hatten, der Unterschenkel, die hatten fast alle einen
Boah, Wahnsinn.
Ermüdungsbruch, ja. Warum? Kein gescheites Training, nur Stress gehabt, ja, konnten sich nicht gut ernähren und dann kommt das alles zusammen, ja. Man muss das so ein bisschen
Gibt's auch
abwägen.
Ernährungsparameter, wo man sagen kann, das ein oder andere hilft da, diesen Stresslevel ja besser zu kompensieren?
Naja, das ist natürlich das, was wir
Auch wieder
schon eigentlich
Darmflora?
gesagt haben, ne? Dass man natürlich nicht
Ja.
einen Haufen Vitamine oder so nimmt. Ich finde jetzt gerade so im Sanocella ist ja wirklich alles drin mit der Hefe. Wir haben unsere Flora, die wir aufbauen. Das ist schon mal das Optimalste, finde ich, was man machen kann, ne? Mit einem
Okay.
Fläschchen, zack, und nicht noch tausend Sachen. Und natürlich die Flüssigkeitszufuhr und die sekundären Pflanzenstoffe, dass wir die wirklich dann auch einnimmt. Und wirklich Verzicht von Alkohol und so. Und man muss eigentlich versuchen, den Schlaf hinzukriegen.
Ja,
Das finde ich auch mal ganz wichtig.
Schlafhygiene ist ein Stichwort. Da wird auch momentan, soweit ich weiß, relativ viel dran geforscht, dass man da noch diese Stellschrauben
Ja.
möglichst optimiert.
Vielleicht noch eins zu sagen, weil das auch im Freizeitsport so ist. Ganz typisch, also es gibt ja auch Übertraining natürlich bei uns sowieso, weil im Hochleistungssport versucht man immer so am
Ja.
Level zu fahren, ne, zu trainieren, eben auch im Trainingslager. Aber es kommen selbst manchmal Freizeitsportler und das ist dann, wenn die zu viel Stress in allen Bereichen haben. Und typisch ist, ich bin total müde und kann nicht schlafen und ich habe totalen Hunger und kann nicht essen. Also wenn das einer sagt, dann weiß man schon,
Das
wo es
heißt,
lang geht,
es
ja.
wäre dann auch eine Frage der Trainingssteuerung und da erstmal an dieser Stellschraube unbedingt zu arbeiten.
Ja.
Jetzt haben wir ganz einen großen Bereich der Ernährung abgehandelt. Wir haben über den Darm gesprochen, wir haben über das Immunsystem gesprochen. So ein Stichwort, was ich auch immer wieder höre, das sind Entzündungen, Entzündungsparameter. Gibt es da was, wo du jetzt auch so als, ja, als Arzt einfach sagen kannst, neben den Klassikern Diclo und Ibo, ist das eine oder andere hilfreicher oder hilfreich?
Naja, ich bin ja, war jetzt auch, letztes Jahr war das mal von der Firma Hehle, hatten wir eine ganz gute, naja, Forschungsgruppe, Ärztegruppe, aber auch mit vielen Sportmedizinern, die doch auch im praktischen Bereich wie ich arbeiten. Und man muss sagen, dass so klassische Produkte wie Traumehl, Zehl und sowas, ja, und da gab es ja auch große Studien, ja, Tennisspieler mit Epikondylitiden, also Tennisarm, ja. 10 Tage Diclo gefuttert, ne? Oder vielleicht dann doch auch mal 2 Wochen einfach Traumehl oder auch Traumehl infiltriert. Ich muss sagen, dass das doch von der Wirkung her gleich ist. Aber dann ist auch natürlich immer wieder wichtig die Schonung, Ruhe, was wir natürlich bei uns nicht immer machen können, ist klar. Aber dass man doch vielleicht mal auch auf so Produkte übergeht. Elektrotherapie ist super bei so diesen ganzen Entzündungen, Ansatzreizen, ne? Kann man auch jeder Hausarzt verschreiben. Ein Tensgerät mit Zubehör. Dann natürlich physikalische Therapieformen, die ja eigentlich alle jetzt mal, die es gar nicht mehr so gibt, ne? Kälte, Wärme einfach mal anwenden, Retterspitzumschläge, um natürlich auch noch ein Kinesiotape dann zu aufzukleben. Also man versucht eher ein bisschen in diesen Bereichen, Kinesiotape, Elektrotherapie, physikalische Therapieformen, ja. Und dann aber eher gehe ich mehr mal den Weg, dass man doch mal Traumehl nimmt und nicht jetzt klassisch immer die Klon-Ibu, ne? Vielleicht gerade, man hat ja auch wir hatten jetzt gerade eine schöne Studie da von den Verbandsärzten Deutschland bei der Fortbildung vor einem Jahr. Da hat mal jemand versucht, Muskelfaserrisse oder auch Entzündungen. Dann hieß es immer, dass Ibu, also diese Prostaglandin-Synthesehemmer, bringen was für 3 Tage. Das ist sinnvoll. Die ersten 3 Tage, danach ist das eigentlich nicht mehr so sinnig. Ne? Und dann würde ich halt mit
Ich glaube, ein
Traumehl oder
wichtiger
sowas
Tipp für die vielen,
weiterarbeiten.
vielen Freizeit-Marathonläuferinnen und Marathonläufer, da gibt es ja so das Zahlen, dass angeblich 50% derer, die da beim Frankfurt-Marathon oder bei euch in Mainz am Start stehen, solche Kameraden
Ja.
vorher regelmäßig einschmeißen. Ich, wenn man mal kurzfristig was hat, ist das
Ja.
absolut kein Thema, nur diese Regelmäßigkeit ist eben, kann wirklich gefährlich werden.
Ja. Ja, nicht nur da die Regelmäßigkeit, sondern auch gerade im Handball, ja, selbst Jugendmannschaften, ne? Fußball finde ich jetzt nicht so, aber im Handball ist doch so eine Diclo mal vorm Spiel einwerfen, dann doch
Standard.
leider, ja, Standard will man ja nicht sagen, ne? Aber das ist auch das, wovor wir mehr
Ja.
warnen, ne? Weil es ja da doch einen Haufen Nebenwirkungen hat. Aber wenn mal eine Entzündung ist oder so, dass man wirklich sagt, okay, mal 3 Tage Feierabend, ne? Man muss jetzt nicht da hochdosiert ewig lang,
Es
hat auch
gibt
viele
gerade für
Nebenwirkungen, ja.
diese antientzündlichen Wirkmechanismen ja auch sekundäre Pflanzenstoffe, beziehungsweise auch hier wieder so Präparate, diese
Ja.
Kirschenextrakte, da gibt es so eine bestimmte Kirschensorte, die da inzwischen auch eingenommen wird. Oder auch das Kurkumin, was du vorhin schon kurz angesprochen hast, also diese Wirkstoffe aus der
Ja.
Kurkuma-Wurzel. Wie sieht es damit aus? Auch eine Sache, die man mal ausprobieren sollte?
Die sollte man auf jeden
Ja.
Fall zusätzlich einnehmen. Also wie gesagt, wir haben ja auch jetzt mit
Okay.
Rote-Bete-Saft schon gearbeitet oder so, ne? Wir hatten letztes Jahr vor den Olympischen Spielen leider einen hochkarätigen Riemenruderer, der leider noch mal einen Ermüdungsbruch der Rippe hatte 4 Wochen vorher. Den hatten wir auch massiv mit diesen sekundären Pflanzenstoffen. Der musste auch 3 Mal am Tag Sanocella nehmen noch. zusätzlich zu der ganzen physikalischen Therapieform, die wir gemacht haben. Und schließlich hat er dann doch noch die Silbermedaille geholt.
Ja, Wahnsinn.
Spiel, ne?
Spricht für die gute sportmedizinische Betreuung.
Ja, auf jeden Fall, ja. Solange es gut geht, ist es immer so. Wenn es schlecht geht, dann war es dann doch die Medizin.
Ich habe gelesen, Spitzname Magic, sagen die Ruderer.
Ja.
Was ist so Magic an Uli Kaus Behandlung?
Nee, Magic ist das gar nicht. Wir versuchen eine ganz normale Behandlung, wie ich ja schon gesagt habe, mit allen Sachen zu machen. Natürlich auch ein bisschen geht's häufig ins Persönliche, was manche Sportmediziner so eher ein bisschen ablehnen. Ich finde immer eine gewisse Struktur, Persönlichkeit, auch außerhalb des Sports, ja, oder auch, dass man sich auch mal außerhalb trifft, ne, und Vertrauensbasis finde ich auch immer besser für einen Sportmediziner. Da ist es auch so, dass automatisch immer gefragt wird und auch viel mehr abgestimmt wird und niemand jetzt hier, haben wir auch noch nicht erlebt, jetzt in den letzten 20 Jahren irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder sonstig was bestellt oder meint, er müsste mit irgendwelchen Sachen aufwarten, um sowas zu verbessern. Ich finde einen guten persönlichen Kontakt und wichtig ist ein hohen Vertrauensbeweis. Auch im Sport natürlich klar immer die Schweigepflicht. Ist mir aber auch immer so aufgegangen, dass man immer dem Sportler sagen kann, hey, wir sind ein Mannschaftsboot und wir müssen doch jetzt mit dem Bootstrainer reden. Und das geht dann auch, ne?
Muss man also sagen, wir tragen jetzt in Freizeitbereich auch gerne mal das Gespräch beim Arzt, bei der Ärztin suchen, sich dort wirklich auch mal beraten lassen, das auch mal zu Herzen nehmen, was dort gesagt wird. Vielleicht auch mal einen Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin aufsuchen, kann ich aus unserer Sicht tatsächlich nur empfehlen.
Na, ich finde schon, wenn viele sind ja doch so, die kommen im Gewicht nicht hoch, egal was sie machen oder so, ne, dann sagt man, dann geht man natürlich auch, gut, die OSP-Ernährungsberater gibt's aber natürlich auch zu euch ins Sporternährungsinstitut, was natürlich dann optimal gratis gibt dann schon. Ist ja auch okay, wenn Leute so ambitioniert sind, versuchen dann auch doch mal mit Ü50, ich bin jetzt 50 und versuch's dann doch mal über den Triathlon nach Hawaii, dann braucht man so Fachleute wie euch. Das bringt dann
anders. Ja, wunderbar. Nichts, ja. Hast du noch was du Freizeitsportlerinnen, Freizeitsportlern unbedingt mit auf den Weg geben willst?
Also ich finde, ich habe leider auch in vielen Jahren gesehen, dass manche ein bisschen zu ehrgeizig, ne, weil das ist dann so mit 40 angefangen, ne, und dann erstmal einen halben, einen ganzen Marathon, dann meint man, müsste einen Triathlon machen. Dann ist doch sehr viel auf der Strecke geblieben, ne, und dann ist man vielleicht bei seinem Triathlon mit Ende 40 und dann ist auf einmal Familie kaputt, das kaputt und sollte da immer an die Gesundheit noch denken. Es ist so ein bisschen viele, also es gibt natürlich auch einige, die was in der Jugend verpasst haben, wollen es nachholen, aber wir sind halt dann älter. Sport ist das Allerwichtigste, finde ich. Die Bewegung, sage ich immer denen. Ne? Das ist natürlich auch die Patienten, wenn die zu mir kommen, sehen die ganzen tollen Bilder. Dann sage ich, das ist jetzt nicht wichtig, dass man hier gleich hochgradig Sport treibt. Die Bewegung ist wichtig, ne? Und dass man im Alltag das einbaut. Und davon natürlich auch immer mit der Ernährung zusammen. Und soll man treiben, aber man soll es mit Maß und Ziel machen. Das finde ich immer so ein bisschen entscheidend.
Genau, aber ich glaube auch, dieser allgemeine gesundheitsorientierte Sport ist tatsächlich eben auch einer, der nicht unbedingt leistungsorientiert sein muss. Also da reicht es wirklich absolut aus, ja, sich zu bewegen, gerne mal eine Belastungsspitze mit drin zu haben, aber ich muss mit 50 nicht mehr Weltmeister in irgendeiner Disziplin werden wollen.
Ja, das muss ich auch wirklich noch auf den Weg mitgeben. Gerade im Hausarztbereich, unsere ganzen Erkrankungen, metabolisches Syndrom, erhöhten Cholesterin, Bluthochdruck, natürlich auch Adipositas, ne? Durch eine einfache, extensives Sport, lockeren Bewegungssport in Verbindung mit Ernährung. Ja, sogar Bewegung noch wichtiger manchmal wie die Ernährung oder zusammen. Damit können Sie alle Erkrankungen heilen.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und weiterhin viel Erfolg in der Betreuung. Und was steht als nächstes an?
Europameisterschaft in München, ne? Macht Spaß, wie immer noch. Selbst, glaube ich, jetzt in der dritten Generation der Sportler, die jetzt betreue.
Ja. Wünsche ich viel Erfolg und vielen Dank nochmal.
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.